Die Reisen des Käpt'n Brass. Käpt'n Brass über Abu Simbel. Kennen Sie den Tempel von Abu Simbel? Ich glaube, es ist mit Abstand das schönste Bauwerk, das Menschen je errichtet haben. Vielleicht ist es sogar das schönste, was der Mensch überhaupt je geschaffen hat. Außen eine monumentale Fassade, 4 Kolossalstatuen in einer Reihe, ungewöhnlich aufrecht sitzend, 2 zu jeder Seite des Eingangs, aus dem Berg gehauen, der die Tempelhalle in seinem Innern birgt. Hände und Unterarme auf den Oberschenkeln ruhend, sehr ordentlich, artig, möchte ich fast sagen, züchtig und natürlich anmutig. Es ist rührend, wie sie da sitzen, ihre Gesichtszüge freundlich, beinahe lieblich, aber vollkommen entrückt, ihr Blick wie an die Grenze des Weltalls geheftet. Ich weiß nicht, als würden sie dem guten alten Urknall hinterhersehen, dem Raum, wie er sich immer tiefer ins Nichts hinauswälzt, weg von ihnen, und sie sehen ihm gelassen, aber aufmerksam und voller Mitgefühl hinterher, wie einem Freund, der sich auf einer staubigen Landstraße langsam entfernt. Vielleicht werden sie eines Tages plötzlich alle 4 ihren rechten Arm heben, um ihm zum Abschied noch einmal zuzuwinken, bevor er hinter der letzten Ecke unserer Vorstellung verschwindet, oder um ihn willkommen zu heißen, wenn er umkehrt und zurückkommt, falls es das ist, was geschehen wird. König Ramses, der eine von ihnen, wahrscheinlich noch sein Hohepriester, und von den anderen beiden weiß ich nichts. Vielleicht sind es irgendwelche Götter, das war sehr beliebt damals. Oder es waren Freunde des Königs. Oder irgendwelche Leute aus seinem Kanasterverein. Mein Gott, ich weiß es einfach nicht. Und außerdem ist es vollkommen egal. Der Innenraum ist unfassbar schön. Nicht von dieser Welt schön. Schöner als alles, was man für gewöhnlich von Menschen zu erwarten hofft. So gesehen überraschend. Eine Schönheit, die einen kalt erwischt, wann immer man ihrer ansichtig wird, an die man sich später nicht wird erinnern können, weil es einfach zu viel ist. Klein im Gegensatz zur Fassade, angenehm, beinahe heimelig oder intim, wie ein kleines Boudoir vielleicht, das sich hinter einer Geheimtür verbirgt. Eine Säulenhalle, 2 Säulenreihen rechts und links, erinnert an ein Kirchenschiff, obgleich die Decke natürlich flach ist, weil die Ägypter ja das Tonnengewölbe nicht kannten. Alles wunderschön bemalt, die Wände und die Säulen, bis auf den letzten freien Fleck. Dann eine Art kleines Querschiff und am Ende, dem Eingang gegenüber, ein vergleichsweise winziger Raum, eine Art Kapelle, niedrig, klein, rührend und mächtig zugleich, wie eine Schatulle, die geschaffen wurde, einen kostbaren Gedanken zu beherbergen. Die Wand, die dem Eingang des Tempels gegenüberliegt, ist geschmückt mit den bildlichen Darstellungen 4 Figuren. Ich glaube, es sind die 4 Figuren, die als Skulptur auch den Eingang flankieren. Der Tempel war so geschickt ausgerichtet, dass einmal im Jahr ein Sonnenstrahl durch das Portal und die ganze Anlage hindurch auf eine der Figuren fiel und sie wie in einem Zauber aufleuchten ließ. Nur einmal im Jahr und nur eine der 4 Figuren. Und natürlich immer dieselbe. Ich glaube, es war die Figur König Ramses. Zumindest würde es mich wundern, wenn er das ganze Geld hingelegt hätte und der Sonnenstrahl am Ende auf seinen Hohepriester gefallen wäre. Die ganze Tempelanlage ist bestürzend. Ich weiß nicht genau, warum ich das sage. Es ist einfach bestürzend. Ihre Schönheit ist so eindringlich, dass einem übel wird davon, dass man heulen möchte oder sich das Leben nehmen oder irgendetwas anderes Drastisches tun möchte, einen Despoten umbringen, ein Kind zeugen oder all sein Hab und Gut irgendwelchen armen Leuten schenken. Irgendetwas, um dieser Schönheit nicht einfach so mit leeren Händen gegenüberstehen zu müssen, um nicht ganz so nackt und mickrig dazustehen vor all diesen Göttern und Königen, die einen von den Wänden herab so arglos ansehen, so freundlich und ganz und gar unvoreingenommen. Es ist haarsträubend. Als erwarteten sie ganz selbstverständlich, dass man einer der ihren sei. Als seien sie alle total bescheuert, als hätten sie noch nie den Fuß vor ihren beschissenen kleinen Kacktempel gesetzt und wüssten einfach nicht, was draußen los ist. Ist doch wahr. Zugang zum Tempel hatten nur der König und sein Hohepriester. Sonst durfte niemand rein. Der König war angehalten, sich in seinen Tempel zurückzuziehen, wenn er eine schwerwiegende Entscheidung von staatlichem Belang zu treffen hatte, um dort in Ruhe und Muße über alles nachdenken zu können, den Rat der Götter einzuholen und gegebenenfalls mit dem Hohepriester noch stundenlang die Feinheiten abzusprechen. Das war der Sinn und Zweck seines Tempels. Und während der König in seinem Tempel war und nachdachte und sich mit den Göttern und seinem Hohepriester beriet, versammelte sich auf dem Vorplatz des Tempels langsam das Volk, um die Entscheidungen und Beschlüsse seines Gebieters entgegenzunehmen. Hatte der König einmal seine Entscheidung getroffen und seine Beschlüsse gefasst, so teilte er sie seinem Hohepriester mit, und der trat dann vor das Volk hin und verkündete ihm, was genau Sache war. Danach gingen alle wieder nach Hause. Versuchen Sie sich das Ganze einmal bildlich vorzustellen, alles, den König, seinen Tempel und die Vorgänge, die dort stattfanden. Wie der König in seinem Tempel auf und ab geht und nachdenkt und die Götter von den Wänden auf ihn herabsehen, die ganze Schönheit, die ihn umgibt, diese Vollkommenheit, die außer ihm fast niemand kennt, nur der Hohepriester und die Künstler, die sie geschaffen haben, die er sich mit niemandem teilen kann und die niemand sich mit ihm teilen kann, falls Sie verstehen, was ich meine. Das Volk, das draußen auf seine Entscheidung wartet und immer unruhiger wird und lauter und schließlich beginnt, irgendwelche Volkslieder zu summen oder Laola zu machen, wie bei einem gottverdammten Fußballspiel. Und der Hohepriester, der sich gerade in diesem Augenblick zum 50.000. Mal seine blöden Fingernägel ansieht. König Ramses II., ich glaube, es war der Zweite, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Er ist der mächtigste Mann der Welt. Wahrscheinlich ist er auch noch der reichste Mann der Welt, ein Halbgott, jedenfalls von seinem Volk als solcher verehrt. Jung, gut aussehend, klug, gebildet und sportlich. Ein vorzüglicher Reiter und Wagenlenker, aber kein Haudegen, kein blöder Despot, sondern wahrscheinlich eher feinsinnig, Gebieter über eine Kultur, die in der Vollkommenheit dessen, was sie schuf, von keiner anderen Kultur der gesamten Menschheitsgeschichte je erreicht wurde und wahrscheinlich auch nie erreicht werden wird. Er läuft in seinem Tempel auf und ab und versucht nachzudenken über irgendeine wichtige Staatsangelegenheit, was weiß ich, über den Ansturm der Nubier vielleicht oder die unergründlichen Launen des Nils, eine geheimnisvolle Epidemie, die sich in seinem Land ausgebreitet hat oder eine Hungersnot, die das Volk dahin rafft, über etwas wirklich Wichtiges jedenfalls, eine Gefahr, die das Gemeinwesen in seinem Dasein bedroht, sein Reich, seinen Besitz, seine Macht und all seine vielen Schäfchen, die langsam beginnen, sich vor den Pforten des Tempels zu sammeln und vielleicht noch gar keine Ahnung haben, was überhaupt los ist. So könnte es gewesen sein. Und von den Wänden sehen die Götter auf ihn herab. Hier endet die Geschichte unvollendet.